Der Paulus schrieb der Gemeinde in der Stadt Ephesus: Darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an dem Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, um ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt hat zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Das ist das Wort von Gott aus dem Neuen Testament. Selig sind die, die es hören und im Herzen bewahren. Liebe Gemeinde von unserem Herr Jesus Christus, in der Bibel ist das Gebet, also das Beten, für Menschen, die mit Gott unterwegs sind, so selbstverständlich wie das Wasser, das wir trinken. Und doch tun sich ja auch Christen oft schwer mit dem Gebet. Was soll ich beten? Wie soll ich beten? Oder es fällt einem überhaupt schwer, zu beten. Vielleicht kennst du die Fragen. Die Fragen sind nicht neu und sind auch nicht falsch. Die Jünger selber haben Jesus gebeten: Lehr uns beten. Zeig uns, wie das geht. Und Jesus hat sein Unser-Vater-Gebet gelehrt, wo man bis heute auf der ganzen Welt regelmäßig betet. Im Neuen Testament bekommen wir einen besonders tiefen Einblick ins Gebetsleben vom Apostel Paulus. Wenn wir seine Überlegungen zum Gebet beachten, dann können wir sehr viel für unser Gebetsleben lernen. Ein Gebetsleben, das Gott gefällt und wo der Gemeinde dient. Aber bevor wir darüber reden, was und wie wir beten sollen, müssen wir wissen, zu wem dass wir beten und in welcher Beziehung dass wir stehen zum Empfänger von unserem Gebet. Weil das Wie und das Was, das ist prägt und davon abhängig, zu wem wir beten. Und mit dem Fokus gehen wir auch den Predigtext in Epheser 1 in 4 Schritten an. Erstens die Frage, wer betet. Zweitens die Frage, zu wem wird betet. Drittens die Frage, was tut der Empfänger vom Gebet? Und viertens, was bedeutet das für mein Gebetsleben? Wer betet? Der Apostel Paulus redet in dem Abschnitt von ich und ihr und wir. Er redet zu einer Gemeinschaft, die klar abgrenzt kann werden. Da gehört nicht einfach jeder dazu. Und so ist auch nicht einfach jeder damit angesprochen, dem die Schriften von Paulus zufällig in die Hände gekommen sind. Sondern der Paulus richtet sich an eine spezifische Gemeinschaft in der antiken Stadt Ephesus. Und wenn man das bewusst sieht, dass es in Ephesus, das war eine Grossstadt, dort hat es ganz viele Gemeinschaften gegeben. Sozusagen Vereine, würden wir heute sagen. Und einer von diesen Vereinen war eben der Jesus-Verein. Die, wo Jesus ihren Herr genannt haben. Die, von denen Paulus in Epheser 1, Vers 15 sagt, dass sie sich auszeichnen durch den Glauben an den Herrn Jesus und die Liebe zu allen Heiligen. Und mit den Heiligen meint er die weiteren Jesusgläubigen. Weil das sind die, die eben zu dieser Jesusgemeinschaft gehören. Die, die wir als Christen oder als Chille kennen. Als Christ im 21. Jahrhundert hat natürlich der Paulus den Brief nicht direkt an uns geschrieben. steht ja nicht an die Gemeinde in Ürkheim im Jahr 2025. Aber durch den Glauben an Jesus sind auch wir verbunden und mit ihnen genommen, mit dieser Gemeinschaft, denen die Ausführungen und Gedanken von Paulus gelten, wenn er über Gebet redet. Allerdings gelten all diese Sachen nur für Christen. Also nur für Menschen, die an Jesus glauben und ihn ihren Herr nennen. Und warum? Das hängt eben an dieser Beziehung, die Christen zum Empfänger vom Gebet haben. Und das führt uns schon zum zweiten Punkt. Zu wem wird betet? Der Paulus betet zum, Zitat, zum Gott unseres Herrn Jesus Christus und zum Vater der Herrlichkeit. Und damit bringt er die wichtigsten Aspekte ins Spiel, die für uns eine Rolle spielen, wenn wir als Christen zu Gott beten. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus. Aus dieser Aussage können keine Schlussfolgerungen zu der Gottheit von Jesus gezogen werden. Das heisst, wir können nicht die Frage stellen, ist jetzt Jesus Gott oder nicht? Weil der Paulus redet da nicht von Jesus, der als Mensch seinem Gott gegenüber tritt. Sondern im Gegenteil, der Paulus redet von Gott, der mit seiner Macht hinter dieser Person steht, wo er als Retter und als Herr von seiner Gemeinde in die Welt geschickt hat, nämlich Jesus. Also die Aussage, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, macht deutlich, dass der Paulus sich beim Beten nicht an eine beliebige Gottheit, die ihm unbekannt ist, wendet. Es ist auch kein Weltprinzip oder eine unfassbare Kraft, die er anruft oder anzapft, wenn er betet, sondern es handelt sich um Gott, der sich uns in Jesus gezeigt hat. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der Gott, der das Geschick der Welt in seiner Hand hat. Der Gott, der uns manchmal weit weg scheint. Der Gott ist näher zu den Menschen gekommen. Er gibt sich uns zu erkennen. Er lässt sich im Gebet von uns anreden. Er ist es gegenüber. Und den Gott, den lernen wir nicht kennen, wenn wir dann heute Nachmittag im Wald gehen spazieren und die Bäume hören rauschen und die Vögel hören pfeifen. Den Gott lernen wir auch nicht kennen, wenn wir uns in uns selber versinken und versuchen, zum göttlichen Kern in uns vorzudringen. Sondern der Gott, der beugt sich auch nicht unter unseren Vorlieben. So wie wir ihn gerne möchten haben, dass er schön das macht und denkt und will, was wir wollen. Sondern der biblische Gott, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der, der dir und mir das Leben geschenkt hat, den Gott erkennen wir einzig und allein durch Jesus. Weil Jesus ist der, der uns in Beziehung zu dem Gott setzt. Und wenn wir Jesus unseren Herr nennen können, dann wird Gott uns zum Vater. Und das ist die zweite Bezeichnung, die Paulus dem Empfänger von seinem Gebet in Epheser 1, 17 gibt. Der Vater der Herrlichkeit. Wenn ein Mensch durch Jesus mit Gott verbunden ist, dann kann er Gott Vater nennen. Das ist die innigste Beziehung, die ein Geschöpf sich überhaupt zu seinem Schöpfer vorstellen kann. Es ist die gleiche Beziehung, die Jesus als Sohn von Gott zu Gott, dem Vater, hat. Auf uns allein gestellt sind wir vor Gott verworfen, weil wir von Natur aus gottlose Menschen sind. Wir haben uns abgewandt von Gott, um Gottes Willen, das, was er möchte, und eben um seine Herrlichkeit haben wir uns nicht gekümmert. Wir sind unseren eigenen Weg gegangen. Und an dem Tag, wenn wir dann mal vor Gott stehen und wir die Rechenschaft ablegen für unser Leben, wenn er dich fragt, was hast du mit deinem Leben gemacht? Ich habe dir das Leben gegeben. Was hast du damit gemacht? Dann werden wir schuldig gesprochen werden und dem Zorn Gottes und den entsprechenden Konsequenzen, der schrecklichen Strafe, die seinem Zorn ausgeliefert sind. Aber Gott hat die Möglichkeit geschaffen, dass wir eben nicht auf uns allein gestellt sind. Er hat dafür gesorgt, dass er uns nicht als Richter, sondern dass er uns als Vater kann gegenübertreten. Und das war der Auftrag von Jesus, als er auf die Welt gekommen ist. Gott ist in Jesus Mensch geworden, um sein Leben ganz nach Gottes Willen zu leben. Also wenn Jesus heute von Gott kommen würde, dann würde Gott fragen, okay, was hast du mit deinem Leben gemacht? Und Jesus würde sagen, schau, ich habe nach deinem Gesetz, nach deinem Gebot, nach deinem Willen gelebt. Und Gott würde sagen, wunderbar, herzlich willkommen bei mir. Und trotzdem ist Jesus gestorben am Kreuz. Gestorben für die Ablehnung gegen Gott. Er hat die Strafe für die Ablehnung gegen Gott auf sich genommen, obwohl er das nicht verdient hat. Weil er hat die Strafe, die uns gegolten hat, auf sich genommen. Und das ist das, wo er am Kreuz gelitten hat. Und so vergibt Gott uns durch Jesus unsere Übertretungen. Wenn wir zu Jesus gehören, dann wird uns Gott nicht als strenger Richter begegnen, sondern er wird uns als liebevoller Vater begegnen. Aber nur durch Jesus können wir Gott Vater nennen. Das heisst, ein Mensch, der Jesus nicht kennt, ein Mensch, der Jesus ablehnt oder dem Jesus gleichgültig ist, der darf Gott nicht Vater nennen. Beziehungsweise, wenn er es tut, wenn er Gott Vater nennt, dann betrügt er sich selber und er missbraucht den Namen von Gott. Aber durch Jesus wird Gott für uns der Vater der Herrlichkeit. Und wenn wir von Gott als Vater redet, dann können wir alle negativen Beispiele und Erfahrungen von Vätern in dieser Welt vergessen. Gott als Vater von der Herrlichkeit ist das erste Mal ein schenkender Vater. Er schenkt uns den Heiligen Geist. Den, wo der Paulus da den Geist der Weisheit und der Offenbarung nennt. Es ist der Geist, der uns mit hineinnimmt in die unzertrennliche Vater-Kind-Beziehung mit Gott. Und der Geist hat noch weitere Aufgaben. Wir dürfen durch ihn den Vater besser kennenlernen. Durch den Geist können wir verstehen, wie die Herrlichkeit vom Vater in unserem Leben sichtbar wird. Der Paulus sagt, der Geist der kann uns erleuchtete Augen vom Herz geben. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, nämlich mit der Frage, was macht der Empfänger der Gebet an uns? Das Wort Herrlichkeit, das erscheint immer wieder in der Bibel. Es war die Herrlichkeit von Gott, die im Alten Testament da war, wo Gott besonders gegenwärtig war, zum Beispiel im Tempel. Es war die Herrlichkeit von Gott, die im Neuen Testament in Jesus sichtbar wird. Und es ist die Herrlichkeit von Gott, die in Epheser 1 mit seinem Vatersein in Verbindung gebracht wird. Und ohne, dass wir uns jetzt in der gesamtbiblischen Studie verlieren, gibt es drei Sachen, die Paulus aufzählt, wie das die Herrlichkeit von Gott, vom Vater, in unserem Leben konkret sichtbar wird. Das ist wahrscheinlich keine abschließende Aufzählung, aber sicher eine grundlegende. Wir sehen, dass Jesus dabei die zentrale Rolle spielt. Das Erste, worin die Herrlichkeit vom Vater für uns sichtbar wird, ist die Hoffnung, zu der wir vom Vater berufen sind. Christen haben auch Hoffnung. Sie sind berufen. Das Berufen, das heisst, dass jemand persönlich beim Namen gerufen ist. Das bedeutet, dass ich mich richte an dich und sage, François. Das bedeutet, dass ich mich richte an dich und sage, Jason. Das ist das Ausrufen aus einer Menge raus, die keinen Namen hat, die kein Gesicht hat. Das Berufen. Und wir sind rausgerufen aus einer hoffnungslosen Welt zu einer Hoffnung. Der Paulus, oder beziehungsweise die ganze Bibel, sagt, dass Menschen ziellos umherirren durch die Welt und sich mit der Inhaltslosigkeit und der Leere dieser Welt mühen abfinden. Und viele Menschen stoßen irgendwann in ihrem Leben an den Punkt, wo sie merken und sich eingestehen müssen, wenn ich ganz ehrlich bin, weiss ich eigentlich nicht, wofür ich lebe. Bei mir war das ein Moment, wo ich ungefähr 14 war und wo eigentlich der Entscheid gefallen ist, dass ich Theologie studieren werde. Das war für mich ein grundlegender Moment in meinem Leben. Aber der Vater, der beruft Menschen zu der Hoffnung in Jesus. Und Menschen, die Jesus zu ihrem Lebensinhalt machen, die ihm nachfolgen, die für ihn leben, Die Menschen, die tauchen auf aus dieser Hoffnungslosigkeit. Für sie gibt es eine Hoffnung, nämlich ein Lebensziel. Etwas, wofür es sich lohnt zu leben, wofür es sich lohnt durchzuhalten. Und das führt uns zum Zweiten, was die Herrlichkeit vom Vater für uns sichtbar macht. Nämlich, wir sollen erkennen, wie reich das die Herrlichkeit von seinem Erb für die Heiligen ist. Die Hoffnung in Jesus ist auf ein Erb gerichtet, wo Gott uns durch Jesus vorbereitet hat. Menschlich gesehen habe ich nicht viel zu erben. Meine Eltern waren im Ausland, wir haben nie irgendwie Immobilien besessen. Ja, ich werde nicht viel haben, wenn ich mal der Erb werde. Aber geistlich gesehen, vor Gott, habe ich einen überwältigenden Reichtum, den ich werde erben. Wenn der Paulus von diesen Heiligen redet, dann redet er nicht von denen, die ein tadelloses Leben geführt haben, die perfekt auf der Welt gelebt haben, sonst wären wir ja alle enterbt und hoffnungslos. Die Heiligen, das sind die, die tadellos vor Gott sind, weil ihnen durch Jesus alles vergeben worden ist. Jesus ist der Sohn von Gott und damit der rechtmäßige Erb vom Vater. Und mit Jesus verbunden werden wir zur Miterbe durch Jesus. So haben wir Anteil an allem Guten, das der Vater dem Sohn gibt. Angefangen mit dem ewigen Leben. Das ewige Leben, das ist ein enormer Reichtum. Ein herrliches Erbe im wahrsten Sinn des Wortes. Aber das Problem ist, dass das ewige Leben auch zu so einem christlichen Schlagwort geworden ist, wo oft missverstanden wird. Das ewige Leben, das kommt ja nach dem Tod. Das können wir dann irgendwann so mit 60, wenn wir in 60 Jahren dann wieder darauf zurückschauen, wenn ich in 60 Jahren darauf zurückschaue, kann ich mir überlegen, was das jetzt mit meinem Leben zu tun hat. Aber das stimmt nicht. Das ewige Leben hat etwas mit dem Hier und mit dem Jetzt zu tun. Das ewige Leben ist eine Auswirkung von der grossen Macht von Gott in unserem Leben. Und das führt uns zum dritten Punkt. Seine überschwänglich grosse Kraft an uns, wo wir glauben durch die Wirkung von seiner mächtigen Stärke. Das ist ein umständlicher Satz. Und man hat das Gefühl, an Paulus hat irgendwie das Wort gefehlt, um die Macht von Gott auf den Punkt zu bringen. Die Herrlichkeit vom Vater, die wird für uns sichtbar durch die Macht vom Vater, die jetzt in uns wirkt. Weil wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Das ewige Leben, das kommt aus dem Vertrauen auf Jesus. Eben aus dem Glauben an Jesus. Und der Paulus sagt dann nichts anderes, als dass unser Glaube in der Gegenwart, also jetzt, wenn du jetzt an Jesus glaubst, dann ist das Wirken von Gott an uns. Der Paulus sagt, wenn du an Jesus glaubst, dann ist das ein übernatürliches Wunder. Weil mit der gleichen Kraft, die in dir den Glauben bewirkt, hat er an Christus gewirkt, dass er ihn, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Aber in anderen Worten, es ist eine übernatürliche Macht, die einen Toten aus dem Grab zum Leben erweckt. Und diese Macht war nötig, damit du Jesus als deinen Retter und Herr kannst anerkennen kannst. Damit du kannst Jesus vertrauen kannst. Wenn du heute da sitzt und glaubst, dass Jesus dein Retter ist, ihn als den Herr von deinem Leben anerkennst, dann ist das schon ein echtes Wunder und der Beweis, dass die Macht von Gott an dir im Werk ist und dass du jetzt das ewige Leben hast. Das führt uns zu den abschließenden Gedanken. Was bedeutet das für unser Gebetsleben? Liebe Gemeinde, das ewige Leben wird schlussendlich darin münden, dass wir nach dem Tod eine untrübte Gemeinschaft mit Gott werden leben. Das wird eine Realität sein, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Unsere Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Gemeinschaft, nach Liebe, nach Frieden, nach Gerechtigkeit, nach Sinn, die wird erfüllt sein. Es wird die perfekte Realität sein, mit Jesus zusammen in der Gegenwart von unserem allmächtigen und liebenden Vater. Das ist die Hoffnung, die uns im Hier und Jetzt motiviert und beflügelt. Das ist das Erbe, das uns erwartet. Und doch liegt das Ganze nicht nur einfach in ferner Zukunft. Weil es fängt schon jetzt an, indem eben die überschwänglich grosse Kraft vom Vater schon jetzt in uns wirkt und uns die Herrlichkeit vom Vater vor Augen führt. Und Jesus, durch den wir das ewige Leben bekommen haben, ist schon jetzt eingesetzt zur Rechten vom Vater im Himmel. Über alle Reiche, über alle Gewalt, über alle Macht, über die Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Um das ganz fassbar zu machen, das ist, wenn man jetzt die grossen Machthaber dieser Welt, den Putin und den Trump und andere auf dieser Kategorie vergleichen mit Jesus, dann sind sie kleine Ameisli, wo Jesus einfach mit dem Finger so machen und sie wären weg. Die können ihm nie das Wasser reichen. Jesus ist auf dem göttlichen Thron. Und das alles bedeutet für unser Gebetsleben erstens, dass wir nicht ins Leere beten. Wir beten nicht zu einem Prinzip und auch nicht zu einer undefinierten Kraft, sondern wir reden im Gebet mit einem persönlichen Gegenüber. Zweitens bedeutet das, dass wir zum lebendigen Gott beten. Der, der einerseits das ganze Universum gemacht hat und andererseits auch heute die Macht hat, Tote zum Leben zu erwecken und Jesus über alle Macht und Gewalten vom Universum einzusetzen. Ihm sind die Hände nicht gebunden. Und er ist auch nicht ein Gott, der nur in der Vergangenheit gewirkt hat, sondern er hat damals gewirkt und er wirkt auch heute. Und drittens bedeutet das, dass wir als Kind zu einem liebenden Vater beten. Wir dürfen den mächtig und gewaltig Weltenherrscher Papi nennen. Gott ist nicht ein Vater. Er ist nicht der Vater von einem anderen, sondern er ist durch Jesus mein Vater. Und das ist nicht bildlich gesprochen, das ist nicht im übertragenen Sinn. Nein, durch Jesus haben wir eine Verbindung zum Schöpfer von der ganzen Welt, die einzigartig ist. Papi. Kein Wunder, bittet der Paulus Gott für die Epheser, dass er ihnen mit übernatürlicher Hilfe durch den Heiligen Geist möge die Augen vom Herzen für die Wahrheit öffnen. Was können wir das fassen? Dass wir den allmächtigen Gott können lieben Vater oder eben Papi nennen. Liebe Gemeinde, zu wem beten wir? Wir beten zu unserem mächtigen und liebenden Vater im Himmel. Und wenn du dir das wirklich zu Herzen nimmst, wie verändert das dein Gebetsleben? Amen.